Ihr Lieben, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Muttertag. Und die meisten von uns werden das wissen, weil die Blumenindustrie sich viel Mühe gegeben hat, dass wir das heute wissen. Heute ist Muttertag und ich habe heute nicht nur meiner eigenen Mutter zum Muttertag alles Liebe gewünscht, sondern auch meiner Frau, weil unser 2 Monate altes Baby das noch nicht selbst kann. Aber es nimmt gar kein Ende. Ich möchte noch jemandem zum Muttertag heute gratulieren. Und zwar Gott. Überraschte Gesichter. Sollten wir Gott nicht viel eher zum Vatertag oder Herrentag auf dem Bier mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen? Nein, ich möchte ihm zum Muttertag gratulieren. Und zwar wegen dieser Bibelstelle. In Jesaja 66, ganz am Ende des Jesaja-Buches, spricht Gott: Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet. Und zwar in Jerusalem. Diese Verheißung hier aus dem Alten Testament hat etwas zu tun mit unserem Predigttext. Und hoffentlich werdet ihr das zumindest am Ende der Predigt verstehen. Das ist der Cliffhanger, der die Spannung baut, dass ihr zum Ende dabei seid. Also, wir haben einen Predigttext und der hat damit irgendwas zu tun. Der Predigttext steht in Matthäus 21, im Matthäusevangelium, also ziemlich weit hinten. Und die Szene ist folgende. Anfang Kapitel 21 zieht Jesus nach Jerusalem ein. Und das ist sein letzter Jerusalem-Aufenthalt, der mit der Kreuzigung und dann mit der Auferstehung endet. Also gewichtige Zeit dort. Der Einzug, Kapitel 21, und dann der nächste Abschnitt ist in unseren Bibeln überschrieben mit die Tempelreinigung. Jesus kommt in den Tempel und das jetzt nicht mit einem Putztrupp oder so, sondern was er macht, er geht in diesen großen Vorhof, den äußersten Vorhof, und er wirft die Leute da raus. Da sind Stände, wo man Geld wechseln kann, damit man in der richtigen Währung zu anderen Ständen gehen kann, um sich da Tiere zu kaufen, mit denen man dann im Tempel Opfer vollbringen kann. Und es ist eher so eine Marktplatzsituation. Und Jesus ist richtig sauer. Richtig wütend. Und er treibt diese Leute da raus und er ruft, nein, er schreit. Er schreit: Ihr habt aus diesem Haus eine Räuberhöhle gemacht, aber es soll doch ein Gebetshaus sein. Und der nächste Vers ist der erste Vers unseres Predigttextes. Also stellt euch das bitte vor, wir sind in diesem großen Vorhof. Jesus hat eben wutentbrannt die Leute rausgeworfen, hat diesen Satz mit der Räuberhöhle und dem Gebetshaus geschrien und es passiert Folgendes. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, das wussten wir noch nicht, aber da sind irgendwie Kinder, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja. Habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Das kommt aus Psalm 8. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. In diese Szene wollen wir jetzt eintauchen. Und zwar in 4 Schritten. Es gibt nämlich 4 handelnde Personen oder Personengruppen. Und die schauen wir uns nacheinander an. Da sind zuerst die Blinden und Lahmen. Dann die Hohepriester und Schriftgelehrten. Dann sind da Kinder, die wir in einem Nebensatz irgendwie erwähnt finden, und natürlich Jesus. Und mit diesen 4 Personen oder Personengruppen verbinden sich 4 Themen, die gleich eine Rolle spielen. Zum einen die Heilung der Blinden und Gelähmten, dann dieser Lobpreis der Kinder, denn wenn sie Hosianna, dem Sohn Davids, rufen, ist es nichts anderes. Und dann der Ärger der Hohepriester und Schriftgelehrten, genau über diese beiden Ereignisse, über diese Wunder und über diesen Lobpreis der Kinder. Und schließlich in der Antwort von Jesus ein enormer Selbstanspruch. 4 Themen: Heilung, Lobpreis, Ärger, Selbstanspruch. Heilung. Das Besondere an dieser Stelle ist nicht, dass Jesus hier heilt. Auch nicht, dass er Blinde und Lahme heilt. Das lesen wir immer wieder auch im Matthäusevangelium. Das Besondere ist vielleicht diese Stelle. Ihr erinnert die Szene. Jesus ist aufgebracht, der ist wütend, der wirft diese Geldwechsler und Leute raus. Der schreit, alles was Räuberhöhle ist, muss raus. Das hier ist ein Gebetshaus. Der ist Wut und Brand und auf einmal kommt der Blinde und Lahme und er heilt sie. Vielleicht wirkt das auf dich wie ein Bruch. Jesus eben noch sauer, jetzt liebevoll. Eben rausgeworfen, jetzt heilen. Ich glaube, das ist aber nur von außen betrachtet oder auf den ersten Blick ein Bruch, eine Spannung. Eigentlich, wenn wir uns das inhaltlich angucken, ist das fast schon eine logische Konsequenz. Denn was Jesus macht, ist, er wirft alles raus, was nicht in den Tempel gehört, damit der Tempel wieder ein Ort des Gebetes wird. Ein Ort der Gegenwart Gottes. Das, was der Tempel eigentlich sein soll. Und wenn der Tempel jetzt wieder Ort des Gebetes ist, Ort der Gegenwart Gottes, dann passiert der Heilung. Denn das passiert in Gottes Gegenwart. Kein Bruch, sondern eine logische Konsequenz. Was machen wir damit? Also du und ich. Jetzt, heute, im Hier und Jetzt, in deinem Leben, in meinem Leben. Was machen wir mit diesem Vers? Hat er uns was zu sagen? Wenn ich über diese Frage nachdenke, dann bin ich schnell dabei, das übertragen zu sehen und von Blinden im Glauben zu reden. Also Menschen, die Gott noch nicht erkannt haben und denen Gott vielleicht noch die Augen öffnen muss, damit er sie erkennt. Vielleicht bin ich auch so mutig und ich rede von Lahmen im Glauben. Vielleicht sind wir das und Gott sollte uns mal ein bisschen Beine machen oder so. Vielleicht traue ich mich das aber auch nicht in der Predigt. Ich komme schnell auf solche Gedanken, aber ich glaube, dass diese Gedanken vorschnell bei mir sind. Zu schnell. Warum Heilungen nicht erstmal Heilungen sein lassen? Denn wenn ich ein bisschen ins Neue Testament gucke, in die Evangelien, auch ins Matthäus-Evangelium, dann haben Heilungen bei Jesus eine Funktion. Sie sind nicht beliebig, sie sind nicht so ein nice to have, so eine Beigabe zu dem Eigentlichen, zu seiner Botschaft, sondern sie gehören zusammen. Jesus kommt mit dem Anspruch, dass mit ihm eine neue Zeit beginnt, dass das Reich Gottes hineinbricht, dass es im Kommen ist. Das verkündigt er. Und die Wunder und die Heilungen, die sind das sichtbare Zeichen, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Und ich glaube, wir sind in dieser Zeit. In dieser Zeit, wo das Reich Gottes immer noch anbricht, wo das Reich Gottes am Wachsen ist, aber noch nicht vollendet ist. Und wenn ich das so ernst nehme, dann muss ich eigentlich damit rechnen, dass auch heute Heilungen passieren können. Und dann kann mich dieser Vers motivieren, ganz konkret darum zu beten, um Heilung zu beten. Um Heilung, die ein sichtbares Zeichen des Reiches Gottes im Hier und Jetzt sein können. Heilung von psychischen Krankheiten, aber auch von körperlichen. Vielleicht gibt es auch sowas wie soziale Heilung. Ich weiß nicht, ich möchte da jetzt nichts eingrenzen, aber mit Gottes Eingreifen, mit Gottes wundersamen heilenden Wirken zu rechnen. Das möchte ich mehr. Zweites Thema. Die Kinder, die im Nebensatz erwähnt werden, da sind irgendwie Kinder. Wir wissen nicht, was das für Kinder sind. Wir wissen nicht, wo die herkommen. Wir kennen die Erziehungsberechtigten nicht. Ich vermute, dass sie da nicht Fußball gespielt haben, sonst hätte Jesus sie wahrscheinlich höflich rausgebeten. Da sind Kinder. Und diese Kinder sehen diesen Jesus, der am Anfang erstmal ein bisschen Unruhe macht und dann heilt. Und sie rufen über diesen Jesus aus, Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna, das ist zu der Zeit ein Jubelruf. Es war mal ein Bittruf, Herr, hilf, und ist zu einem Jubelruf an Gott gerichtet geworden. Und wenn sie Jesus als Sohn Davids anrufen, dann rufen sie damit aus, dass Jesus der erwartete Messias ist, der Erlöser, der Erretter, der alles wieder in Ordnung bringen wird. Diese Kinder, wer auch immer sie sind, verkündigen und verherrlichen Jesus als Messias. Sie proklamieren, dass er der erwartete Retter ist. Halleluja. Und man wird es von ihnen ja nicht erwarten. Die mit der religiösen Deutungskompetenz, die mit dem religiösen Fachwissen sind eigentlich andere, nämlich die Hohepriester und Schriftgelehrten. Aber die Kinder, die tun das. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten, die sind verärgert und fragen Jesus, hey, sag mal, willst du dem nicht Einhalt gebieten? Und Jesus antwortet mit diesem Psalmwort, steht im Psalm 8. Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet. Gott bereitet sich ein Lob, Gott lässt sich loben und preisen durch Kinder, durch Kindermünder. Und ich glaube, das ist auch heute so. Drei kurze Stories aus unserer Arbeit im Ostseeviertel. Im Ostseeviertel haben wir mit Kindern zu tun, die jetzt nicht so den religiösen Hintergrund haben und schon gar keinen Christus-Hintergrund. Und drei Geschichten, wo ich glaube, dass Gott genau das getan hat, dass Gott sich aus dem Mund dieser Kinder ein Lob bereitet hat. Erste Geschichte. Es ist Sonntag, so wie heute. Meine Frau Antonia ist auf dem Weg zum Gottesdienst, geht aus der Tür raus, trifft zwei Nachbarsjungen, die sie kennt, und die Nachbarsjungen fragen, hey Antonia, wo gehst du hin? Und sie sagt, ich fahre in den Gottesdienst. Der eine reagiert ein bisschen verhalten, das war jetzt nicht die Antwort, die er erwartet hätte. Der andere sagt, ich liebe Gott. Mega cool. Da ist ein Junge, der kommt, also ich kenne seinen familiären Hintergrund, der kommt aus keiner christlichen Familie. Und er sagt, ich liebe Gott. Für mich ist das ein Moment, wo Gott sich ein Lob bereitet durch dieses Kind. Zweite Story, Kinderstunde, ist eine Weile her. Wir hatten damals noch die alte Wohnung im Ostseeviertel. Und immer bei dem Verkündigungsteil, der fand im Wohnzimmer statt. Und wer halt zu sehr gestört hatte, der musste in einen kleineren Raum ins Nachhilfezimmer. Und da war dieser eine Junge, den gibt's in jeder Gruppe. Der stört halt häufiger. Also fast immer. Und die Kinderstundenmitarbeiter hatten das Gefühl, also der nimmt wirklich von unserer Verkündigung gar nichts mit. Und dann passiert das eines Samstags. Es war wieder Verkündigung. Er hatte wieder gestört. Er musste im Nebenraum sein mit einem zweiten Jungen. Da war auch eine Mitarbeiterin. Und diese beiden Kinder im Nachhilfezimmer kommen miteinander ins Gespräch. Und der andere sagt, na, Jesus gibt's ja gar nicht. Sagt er, doch. Nee, Jesus ist tot. Nee, Jesus lebt. Nein, Jesus ist tot. Nein, Jesus lebt. Gute Frage jetzt von dem anderen. Na, wo ist er denn? Und jetzt kommt der Knaller. Dann sagt dieser Junge, der fast immer gestört hat, wo die Kinderstundenmitarbeiter dachten, der nimmt so gut wie nichts mit, sagt auf die Frage, ja, wo ist Jesus denn, wenn er angeblich lebt, sagt er folgenden Satz, Jesus lebt in meinem Herzen. Ich finde es cool und ich glaube, dass Gott da sich ein Lob bereitet hat. Dritte und letzte Story aus dem Ostseeviertel. Sie könnte die Überschrift haben, was man so tut, wenn man Langeweile hat im Ostseeviertel. Kurze Szene vorweg. Eine Studentin ist zu uns ins Viertel gezogen und ich glaube, es war einer der ersten Tage, sie ist spazieren gegangen, kam auf den Spielplatz und sah da zwei Jungs, wie sie eine Schaukel anzünden. Die Schaukel gibt's nicht mehr. Aber nicht deshalb. Und sie sagte, hey, was macht ihr denn da? Und die Jungs sagen, uns ist langweilig. Krass. Andere Szene, selber Ort, andere Kinder, andere Mitarbeiter. Kurz vor der Kinderstunde. Die Kinderstundenmitarbeiter kommen auf den Platz und sehen da zwei von den Kinderstundenkindern. Mit einem Kreuz, das ein Fahrradhelm auf hat. Und sie fragen, hey, was macht ihr denn hier? Und sie sagen, wir hatten Langeweile und haben schon mal Andacht gefeiert. Und sie haben sich aus Holz, was darum lag, ein Kreuz gebaut und haben den Fahrradhelm aufgesetzt als Zeichen dafür, dass Gott uns beschützt. Das hatten sie bei einer Kinderstunden-Wochenendfahrt gelernt. Mit diesem Fahrradhelm. Gott beschützt uns. Also hatte das Kreuz diesen Helm bekommen. Gott beschützt uns. Und sie haben irgendein Hip-Hop-Lied gehört. Ich habe das noch versucht zu erörtern, welches es war. Ich glaube, es war von Samy Deluxe. Ein Hamburger Rapper, meine musikalische Meinung ist da eine sehr hohe, aber er ist theologisch betrachtet nicht so der Verkündiger vom Herrn. Aber ein guter Rapper. Ich glaube, es war sein Lied Superheld, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls, ich glaube, es war so. Und da geht es halt darum, ich bin ein Superheld. Ich glaube, er meint es nicht so wirklich fromm, er meint es auch nicht so auf Jesus bezogen. Aber die Kids meinten das so. Die haben ein Hip-Hop-Lied genommen, ein Lied aus ihrer Lebenskultur und haben da irgendwie drin Jesus entdeckt. Und gesagt, hier, das ist doch Jesus. Die haben Andacht gefeiert. Ich glaube, es hat Gott eine Riesenfreude bereitet. Ich glaube, Gott hat sich da eine Riesenfreude bereitet. Gott hat sich ein Lob gemacht aus dem Mund dieser Kinder, die da das Kreuz gebaut haben, den Helm aufgesetzt haben und dieses Hip-Hop-Lied gehört haben und auf ihn hingedeutet haben. Was ich damit sagen will, ich glaube, das passiert auch heute. Aber ich rechne damit häufig nicht. Aber es gibt diese Geschichten und ich nehme mir vor, mehr auf Kinder zu hören, was Kinder von Gott erzählen. Und sogar bei den Kindern, wo ich denke, ey, ihr habt überhaupt keinen christlichen Hintergrund, eigentlich habt ihr kaum Ahnung von Jesus, sogar durch die kann Gott sprechen und das kann ich erwarten. Drittes Thema, die Hohepriester und Schriftgelehrten. Wir haben die Szene ein bisschen angeguckt, es gibt diese Wunderheilungen, es gibt diesen Lobpreis der Kinder, die Jesus als Messias proklamieren und loben. Und dann sind da die Hohepriester und Schriftgelehrten und die ärgert das. Nicht nur die Szene, sondern auch schon das davor. Jesus ist ein Unruhestifter. Es gibt auch einen guten Grund, dass es diese Geldwechselstände gibt, damit man eben Geld in der richtigen Währung haben kann, um sich dann Tiere zu kaufen, um die dann zu opfern, so wie es im Alten Testament steht. Das ist eine gute alte Ordnung und Jesus wirft das alles über den Haufen. Der ist ein Unruhestifter. Und was noch schlimmer ist, dann ist er auch noch ein Wundertäter. Wir können nicht einfach sagen, das ist ein politischer Verrückter oder so, sondern der tut Wunder. Irgendwie wirkt Gott in dem. Und jetzt, und das ist die Höhe, sagen die Kinder, er sei der Messias. Das entrüstet sie, steht hier im Text. Sie werden ärgerlich, sie werden wütend, vor allem, weil Jesus nichts dagegen sagt. Weil Jesus nicht sagt, hey, stopp, ja, okay, ich bin Unruhestifter, ja, ich bin Wundertäter, aber ich bin nicht der Messias. Das macht er nicht. Und sie sagen zu Jesus, hey, Jesus, hörst du denn, was die Kinder da sagen? Willst du denen nicht Einhalt gebieten? Und ich finde die Antwort von Jesus so cool. Er sagt, ja, ich höre das. Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Wem sagt er das denn? Den Schriftgelehrten. Und dann zitiert er aus dem Psalm. Wir lesen hier von schriftbelehrten Schriftgelehrten. Das, was Jesus hier macht, das ist ungefähr so, wie wenn du einem Bademeister sagen würdest, ey, sag mal, weißt du, was Wasser ist? Oder einem Fahrschullehrer, hast du mal ein Auto von innen gesehen? Oder derjenigen, die im Orchester die erste Geige spielt, kannst du eigentlich Noten lesen? Hey, Schriftgelehrte, habt ihr nie in der Schrift gelesen? Das steht, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Denk mal drüber nach. Wenn ich die Hohepriester und Schriftgelehrten sehe, dann sehe ich dort Stolz. Und genau diesen Stolz packt Jesus. Genau diese Berufsehre, die haben die religiöse Deutungskompetenz. Und Jesus packt sie genau da. Und wenn ich mir die Hohepriester und Schriftgelehrten ansehe und so ein bisschen darüber sinne, dann sehe ich in ihnen auch meinen Stolz. Mein Hochmut. Vielleicht auch meine religiöse Deutungskompetenz. Ich habe immerhin Theologie studiert. Jetzt komm doch nicht mit so einem Bibelwort daher, was du völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Diese Gedanken in mir, die glauben, ich hab's. Ich kann's, ich weiß es, vielleicht ich hab's unter Kontrolle. Mein Stolz sehe ich, wenn ich dahin gucke. Und ich sehe etwas noch viel drastischeres. Im Kern können die Hohepriester und Schriftgelehrten Jesus nicht als den anerkennen, der er ist. Sie können ihn nicht den Messias sein lassen. Und wenn ich lange in mich reinhorche, dann merke ich, es gibt auch in mir so eine Stimme, die Gott nicht Gott sein lassen will, die lieber selbst Gott wäre, die sich nicht beugen will, nicht demütigen will. Und diesem Stolz in mir und auch dieser Stimme, die im Letzten Gott nicht Gott sein lassen will, der tut es gut, so von Jesus angesprochen zu werden. Genau beim Stolz. Und mit einem Bibelwort ja, zurechtgerückt zu werden. Was Jesus in der Szene macht, ist, er lässt sie einfach stehen. Warum, da kommen wir jetzt zu. Denn Jesus antwortet mit einem enormen Selbstanspruch. Jesus sagt, ja, ich höre die Kinder. Habt ihr nicht gelesen? Und dann zitiert er aus Psalm 8. Und wir haben es eben schon angeguckt in Bezug auf die Kinder. Aber Jesus macht ja eigentlich noch etwas viel Dramatischeres. Dieses Psalmwort stammt aus einem Psalm, wo ein Mensch, der Psalmbeter, zu Gott betet. Ein Mensch spricht zu Gott. Du Gott, du hast aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge dir ein Lob bereitet, spricht der Mensch zu Gott. Jesus nimmt jetzt diesen Satz und sagt, die Szene, die ihr gerade seht, die wird damit gedeutet. Dieser Satz spricht eigentlich von dieser Szene. Wer ist denn dann Jesus? Jesus ist dann nicht der Psalmbeter, nicht der Mensch, sondern Jesus ist der Gott, der sich in dieser Szene selbst Lob bereitet. In Jesus wirkt dann Gott. Jesus ist ein Unruhestifter. Aber er ist auch ein Wundertäter. Aber er ist auch der Messias. Aber er ist auch Gott. Das ist der Selbstanspruch. Dass Jesus der Mensch gewordene, der Fleisch gewordene Gott ist. Und mit dieser Aussage, mit diesem Anspruch lässt er sie stehen. und zieht sich über Nacht zurück. Am nächsten Morgen kommt er wieder. Alles Liebe zum Muttertag. Was hat das jetzt damit zu tun? Gott spricht in Jesaja 66, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Unser Predigttext steht in diesem Kontext vom letzten Aufenthalt Jesu, der mit Kreuz und Auferstehung endet. Und dort finden wir den Trost Gottes in Jerusalem. Und ihr müsst mir eine Geschichte gestatten, um das zu erklären. Antonia hat ein Patenkind, eine Patentochter, die ist 2 Jahre alt, 2,5, und die hat eine Zwillingsschwester, die entsprechend auch 2,5 Jahre alt ist, und von denen kann man sehr viel lernen. Folgende Szene zum Beispiel. Die eine ärgert die andere. Beispiel an den Haaren ziehen oder Puppe wegnehmen. Nee, an den Haaren ziehen. Eine zieht der anderen an den Haaren. Die andere fängt an zu weinen. Jetzt kommt Mama. Mama nimmt die, der an den Haaren gezogen wurde, in den Arm und schimpft mit der ersten. Und sagt, das darfst du nicht machen, das ist böse, du kannst doch deine Schwester nicht an den Haaren ziehen. Die erste fängt an zu weinen. Beide müssen getröstet werden. Beide weinen. Die, der Unrecht getan wurde, und die, die Unrecht getan hat. Ich glaube, es gibt Trost in unserem Leid, aber es gibt auch Trost in unserer Schuld. Für beides müssen wir getröstet werden, so wie die beiden Mädchen. Und Gottes mütterlicher Trost tut genau das. Gottes mütterlicher Trost hat genau das vor 2000 Jahren in Jerusalem getan. Diese Szene, die in den Kontext des letzten Jerusalem-Aufenthaltes Jesu gehört, dieser Aufenthalt, da finden wir diesen Trost von Jerusalem. Wenn ihr die Verse vorher und nachher in Jesaja 66 liest, könnt ihr kaum anders als das auf diese Zeit deuten. Und letztlich darauf zu deuten, dass Jesus am Kreuz hing und darin Trost liegt für mein Leid. Denn ich sehe Gott leiden. Der Selbstanspruch Jesu. Ich sehe Gott leiden. Das heißt, so tief mein Leid auch sein mag, Gott kennt es. Gott versteht es. Gott ist sogar gegenwärtig, ist anwesend in meinem Leid. Und die Garantie dafür ist Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren in Jerusalem. Und Gott tröstet mich in meiner Schuld. Denn Jesus starb für meine Schuld. Er hat sie mit in den Tod gerissen. Der hat sie aus der Welt geschafft. Der hat alles heil gemacht. Ich bin getröstet in meiner Schuld. Die Garantie dafür ist Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren in Jerusalem. Es ist vielleicht eine etwas seltsame Perspektive, aber das ist Gottes mütterlicher Trost, den wir in Jerusalem finden, vor 2000 Jahren, in Jesus Christus, am Kreuz, wegen dieses Selbstanspruchs. Jesus, der Unruhestifter ist, auch heute. Wundertäter ist, auch heute. Der Messias ist der Befreier, auch heute der Gott, der Mensch gewordene Gott ist, auch heute. Und deshalb dürfen wir singen heute. Wir dürfen singen mit den Worten, die uns die Kinder geben. Hosianna, das machen wir jetzt mit dem nächsten Lied. Und ihr dürft das ganz, ganz bewusst diesem Jesus singen. Hosianna, wir loben dich, Jesus. Und wenn Gottes Volk das will, dann ruft es Amen.